Gut. Ja, also führen wir uns jetzt den Anfang des Sündenfalls zu Gemüte, um was es geht. Also um die Schlange geht es. Interessant ist, wenn man vorher schauen, wenn ihr zurückblättert, falls ihr den Text noch bei der Hand habt, da ist nämlich eine sehr interessante Sache vorher. Da sind eben Adam und Eva bereits beisammen und es wird gesagt, dass sie nackt waren und dass sie sich nicht schämten. Damit endet also die Erzählung des Garten Edens. Und interessant ist eben, welche Worte da jetzt vorkommen. Nämlich nackt heißt Arumim. Hier, Arumim heißt nackt. Und interessant ist, was mit der Schlange jetzt ist.
Entschuldigung, was bedeutet, dieses Nacktsein?
Auf das komme ich gleich. Wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass das schon irgendwelche Körper waren, die unseren ähnlich waren. Also es ist also noch ein rein ätherischer Zustand. Das maximal, also das Feuerelement, also die Wärme spielt eine gewisse Rolle bereits, das Luftelement spielt eine gewisse Rolle, denn Anfang der Geschichte mit dem Garten Eden wird ja geschildert, wie der Herr dem Adam den lebendigen Odem einbläst. Das hängt damit zusammen, dass überhaupt dieses Adamwesen sich mit einer Lufthülle umgibt. Also das heißt, dass zu seiner Leiblichkeit jetzt bereits das Luftelement gehört. Während am Ende des Sechstagewerkes vom Physischen des Menschen eigentlich nur das Wärmeelement da ist. Also ist der Mensch steigt erst sehr langsam in die dichteren Elemente herunter. Es gibt zwar schon zu dem Zeitpunkt auch Dichteres, was sich eben in den unteren Sphären der Erde bereits verdichtet hat. Also es ist teilweise schon bis zum Wasserelement zumindest verdichtet, die Erde als solche. Und das Luftelement gibt es auch schon, aber als Adam zunächst einmal geschaffen wird am sechsten Tage des Sechstagewerkes, wird er mit dem Luftelement zunächst noch nicht umkleidet, sondern er berührt eigentlich im Grunde nur das Feuerelement, kann man sagen. Es ist zunächst also wirklich wie ein Punkt, an dem sich dieses Adamwesen jetzt berührt mit diesem physischen Element. Also man kann auch nicht sagen, dass das eine wirkliche Leibeshülle ist, aber er berührt es und das ist der Moment zugleich, wo die Elohim aber ihre Ich-Kraft hinopfern. Und da beginnt so der erste Funke. Man kann noch gar nicht von einer wirklichen Inkarnation sprechen im Physischen, aber es ist zumindest eine Berührung mit dem Physischen in diesem Moment da. Und das ist zugleich der Moment, wo, muss man noch ausholen, alles, was im Sechstagewerk geschildert wird, spielt sich eigentlich noch in der Seelenwelt ab. Also Adam ist ein rein seelisches Wesen. Und nur am Ende, ganz am Ende, am sechsten Tag, wo er dann wirklich in Erscheinung tritt, wenn man so will, wo diese Berührung jetzt mit dem Feuerelement stattfindet, wird zugleich auch die erste Anlage des Ätherleibes, des Ätherischen gebildet. Wir haben das schon mal kurz einige Zeit vor Weihnachten angesprochen. In dem Moment, wo die Berührung des Seelischen mit dem Feuerelement stattfindet, verdichtet sich etwas von dem Seelenleib des Adam, und der ist riesig, weil der umfasst, also zu dem Zeitpunkt geht der im Grunde noch weit über die Erdenmondensphäre hinaus. Ursprünglich einmal umfasst er das ganze Planetensystem in Wahrheit, also der Adam Kadmon, ja sogar weiter hinaus noch, bis zum Tierkreis, wenn man so will, ist der Ursprung, und das ist etwas, was sich aber immer mehr zusammenzieht. Also ein Seelisches, das sich immer mehr zusammenzieht und dadurch immer mehr auch etwas Eigenes wird. Der Prozess ist am Ende des Sechstagewerkes, eben wenn es wirklich heißt, und jetzt wird Adam erschaffen, so weit gediehen, dass dieses Adam-Gebilde jetzt zusammengeschrumpft ist im Grunde auf eine Sphäre, die Erde und Mond umfasst, also die etwa bis zur heutigen Mondbahn geht. Und Erde und Mond ist zu dem Zeitpunkt noch ein Gebilde, natürlich ist weder Erde noch Mond, sind noch nicht diese festen Trümmer, die sie heute sind, sondern es ist zu dem Zeitpunkt in Wahrheit verdichtet bis zum Luftelement erst. Und der Anfang erst davon, dass sich Wasserelement bildet. Nicht wahr, weil am Anfang des Sechstagewerks, wenn die Scheidung von Himmel und Erde stattfindet, geht mit der Sonne, also der Himmel und Erde ist eben vor allem gemeint, die Trennung von Erde und Sonnensphäre. Das ist gemeint, das ist der Anfang. Also das ist die erste Zeile der Genesis, wenn es heißt, Himmel und Erde, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, dann ist mit dem Himmel gemeint eben die Sonnensphäre, die sich jetzt trennt von der Erdensphäre, und die Sonnensphäre nimmt mit einen Teil des Wärmeelements und einen Teil des Luftelements, das zu dem Zeitpunkt bereits entstanden ist. Und die Erdensphäre, die Erdenwelt, da beginnt aber bereits eine Verdichtung auch zum Wässrigen im Kern, also zu etwas Flüssigem, wenn man so will. Darum heißt es, allerdings, eben noch einmal erwähnt, die Genesis betrachtet es aber aus der Seelenwelt, aber trotzdem, wenn ich es äußerlich betrachte, ist eben die Verdichtung zum Wasserelement da. Und wenn es dann heißt, der Geist, der Elohim schwebte über den Wassern der Tiefe, dann ist es einerseits seelisch gemeint, aber andererseits auch wirklich mit den äußeren Wassern, dass also die Schöpferkraft der Elohim jetzt dort bis dorthin reicht, was über dieser Wassersphäre ist. Und was darunter ist, was sich schon verdichtet hat im Kern dieses Erden-Monden-Gebildes, weil das eben noch beides mit umfasst, das ist das Wasserelement, und das ist enthält in sich alles das, was aus der Vergangenheit aber bereits herausgekommen ist. Von den früheren planetarischen Entwicklungszuständen, über die wir schon öfter gesprochen haben, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond. Beim alten Mond gab es bereits schon erstmalig ein flüssiges Element. Also der alte Mond, der vorangegangen ist unserer Erdentwicklung, hatte bereits das flüssige Element. Und das kommt da im Zentrum dieses Erdgebildes bereits jetzt wieder heraus. Und dort wirken aber die Elohim nicht direkt hinein, sondern sie wirken eigentlich hinein nur in die Wärme und in die Luftsphäre. Daher schwebte der Geist über den Wassern.
Und da sind sie noch zu siebt beisammen.
Da sind sie zu siebt beisammen, richtig. Und dass überhaupt dann die Entwicklung weitergeht, weil jetzt ist alles finster noch, so heißt es ja, und Finsternis waltete über der Tiefe. Übrigens ein sehr interessantes Wort, die Tiefe dann, die heißt Tehom, und Hom hat was mit Homo, mit dem Menschen zu tun. Also das, oder auch mit dem Wort Humus. Also da wird darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher Teil des Menschen Gott da unten in der Tiefe zu finden ist. Zwar nicht sein Ich, weil das kriegt er erst, aber eben die ganzen Leibeshüllen, die vorbereitet sind, dass der Keim dazu ist, eigentlich da unten zu finden. Der ist gerade in diesen Wassern oder in dieser finsteren Tiefe zu finden, zunächst einmal. Aber bis dorthin reichen die Elohim nicht hinein. Das können sie aus sich heraus nicht bearbeiten. Das heißt, sie können eigentlich nur diesen kosmischen Adam zunächst einmal schaffen, der maximal bis zum Luftelement herunterreicht. Also im Sechstagewerk zunächst einmal eh nur bis zum Feuerelement, aber dann in der Folge bis zum Luftelement. Aber was macht jetzt den großen Unterschied? Dann heißt es, und die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Also diese interessante Stelle, wo dann immer kommt, Vayomer Elohim, Jehior, Vayehior, Vayomer, und die Elohim sprachen, Vayomer Elohim und so weiter. das Wort beginnt aus ihnen oder durch sie zu wirken, durch die Gemeinschaft der Elohim. Das ist der Moment, wo der Christus beginnt, durch die Gemeinschaft der Elohim zu wirken. Und zwar durch die Gemeinschaft aller sieben. Und damit geht erst die Erdenschöpfung so richtig, kommt erst so richtig in Schwung. Was vorher ist, hat man einerseits oben die Elohim, die bis von mir aus zur Luftsphäre hinunterreichen, die sich ja eben mit der Sonnenwelt aber auch schon sogar herausgezogen haben, eben aus dem Rest, was als Erdenmondengebilde zurückbleibt. Weil sie können dort ihre Entwicklung nicht fortsetzen. Sie sind nicht fähig, dieses Wasserelement zu bearbeiten, aus sich heraus. Es ist zu dicht. Es ist zu dicht. Sie haben nicht also die Kraft, die ausreichen würde, dieses dichte Element zu bearbeiten. Und sie können interessanterweise aber gerade in diesem weniger dichten Element, dort können sie so weit kommen, dass sie ihr Ich hin opfern, dass sie dadurch dem Menschen die Anlage zum Ich schenken können. Also gerade in diesem höchsten Bereich können sie tätig sein, aber sie schaffen es nicht, diese dichten Elemente unten zu bezwingen. Also namentlich schon nicht das Wasserelement. Das könnten zunächst einmal die Geister der Bewegung könnten das, die eine Stufe höher stehen als sie, aber die Elohim zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht. Sie werden später schon fähig, auch dort hineinzuwirken, aber sie können es eigentlich nur dadurch, dass der Christus durch ihre Gemeinschaft zu wirken beginnt. Und das ist das Wort. Und darum heißt es dann immer, und jetzt schon beim zweiten Schöpfungstag geht es dann schon los, da fängt es dann jetzt immer an. Das ist nämlich auffällig, das sind so die Gusterstücke. Und dann zweiter Schöpfungstag, Vayomer Elohim Yehi Rakia Abetoch HaMayim und so weiter. Also die Elohim sprachen, es werde eine Feste inmitten der Wasser. Mit Vayomer fängt aber nicht der erste Schöpfungstag an. Da ist es ganz was anderes. Da ist dieses Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Und die Elohim schufen den Himmel und die Erde. Da schufen sie einfach. Während sie dann immer sprachen und dann wird geschaffen. Und dann sehen sie zum Schluss, dass es gut war, was geschaffen wurde. Es ist also immer ein dreistufiger Prozess im Grunde. Sie sprechen erst aus, was geschehen soll, dann geschieht es, weil es geschieht eigentlich durch untergeordnete Geister, wenn man so will, die ihre Diener sind, also namentlich die als Yom bezeichneten Geister, also die Schöpfungstage selber, das sind nämlich Wesenheiten, in Wahrheit, die sind die Ausführenden.
Welche sind das in der anderen Terminologie?
Da wären es die Urengel.
Die Urengel?
Die Urengel, ja. Die sind die da tätig sind drinnen. Das ist das Interessante. Die sind tätig, während sich eben die Elohim in Wahrheit zurückgezogen haben in die Sonnensphäre. Sie geben von dort aus eigentlich nur mehr, wenn man es jetzt in menschliche Sprache übersetzt, die Befehle. Und die eigentlich Tätigen sind die sieben, auch jetzt wieder sieben hauptsächlichen Urengel. Das sind die, die als Yom bezeichnet werden, aber sie brauchen unbedingt dazu als Gegenpart die Geister der Finsternis, die als Laila hier bezeichnet werden, als Nachtgeister, die Steiner dann bezeichnet als die Asuras. Das ist also sozusagen die finstere Seite, aber man kann nicht sagen, jetzt einfach die böse Seite, weil die sind ganz, ganz wichtig. Die sind in gewisser Beziehung sogar die Stärkeren. Das sind die eigentlich eintauchen können in die Tiefe. Und also was die Elohim zunächst selber gar nicht können. Also die haben sich sehr nobel zurückgezogen, wenn man so will, und haben die eigentliche Arbeit delegiert. Also das sind sozusagen die Architekten, aber die Handwerker vor Ort, das sind die beiden. Und davon sind die Nachtgeister die kräftigeren in Wahrheit. Also die sind fast die wichtigeren.
Habe ich das jetzt so richtig verstanden? verstanden, dass die eigentlich zusammengehören?
Die gehören?
Wie eine Zeiteinheit.
Ja.
In unserer Rechnung würde man sagen, 24
genau.
Stunden.
Genau.
Das ist die helle Seite und die kräftige Dunkel.
Genau. Genau.
Und es gibt Sprachen, zum Beispiel in den Niederlanden,
ja,
gibt es für diese 24 Stunden Zeit einen extra Begriff.
Ja, ja, ja.
Es ist nicht Tag,
genau,
und Nacht, das haben Sie auch, aber Sie haben diesen übergeordneten
Begriff.
Eckmal, sagen Sie.
Mhm. Ja, 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 ja. Das heißt, wo das Ganze umfasst ist, weil bei uns ist Tag, wir meinen damit sowohl, also wenn es die Sonne scheint, halt sozusagen, als auch die 24 Stunden insgesamt. Also wir haben keinen eigenen Begriff, weil es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Weil es gibt Tag und Nacht und das Übergeordnete, das beides enthält. Hier also diese Urengel, die tätig sind, die umfassen wirklich beides.
Und die entstehen zur selben Zeit.
Die entstehen zur selben Zeit.
Das ist interessant.
Die entstehen zur selben Zeit. Oder treten zur selben Zeit in Tätigkeit.
Sie sind ja da.
Ja, sie sind schon da, aber sie treten in Wirksamkeit. Also wenn man das genau verfolgt, also es ist zuerst diese finstere Tiefe, diese Wasser der Tiefe, an die Elohim selber mal nicht heran können. Und das ist Finsternis. Und eigentlich, wenn jetzt nur die Elohim da wären, wäre es dort schon wieder aus. Jetzt würden die schweben halt über den Wassern und würden sich selber zwar in diesen Sphären oberhalb des Wassers in einer gewissen Weise weiterentwickeln können, aber sie könnten nichts für die Erdenschöpfung weiter tun. Sie wären eigentlich ausgeschlossen, weil eben der Menschenkeim, nämlich der Keim zu den ganzen Leibeshüllen des Menschen, der ruht gerade im Wasser. Und der ist eigentlich dort drinnen. Also sowohl die Anlage zum physischen Leib, wie zum Ätherleib, wie zum Astralleib sogar, liegt dort unten. Und gerade Wasser ist immer ein vielschichtiges Symbol oder eine vielschichtige Imagination. Es kann einerseits das äußere Wasser sein, es kann aber, ist sehr oft ein Bild für die strömenden Ätherkräfte, aber besonders auch fürs Astralische, für das strömende Astralische. Also, so wie sie in der Genesis geschildert ist, im Sechstagewerk, ist es gerade ein Bild für die strömende Seelenwelt. Also, das heißt, es wird so geschildert, dass da eigentlich diesen Wassern da unten entspricht eine Strömung in der Seelenwelt, an die Elohim zunächst nicht heran können. Da können sie nicht hinein. Also es ist für sie, für ihr Erleben ist es ein Seelenbereich, an den sie nicht heran können, den sie nicht bearbeiten können. Sie können nur also die leichteren, beweglicheren Seelenkräfte, in denen können sie arbeiten, aber die unten, die sind ihnen nicht zugänglich zunächst. Das ändert sich erst dadurch, dass das Wort jetzt ertönt, das durch sie spricht, eben dieses Vayomer, das Vayomer Elohim Yehior Vayehior, das sprachen die Elohim, es werde Licht. Aber das heißt in Wahrheit, es spricht der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim und dadurch entsteht ein geistiges Licht, das jetzt fähig ist, in diese Tiefe zu dringen. Das also fähig ist, sozusagen diese, aus Sicht der Elohim gesehen, diese dichte Astralwelt, diese finstere Astralwelt zu durchdringen. Äußerlich gesehen heißt es, dass jetzt geistige Kräfte kommen, die diese Wasser weiterentwickeln können, in denen aber die Keime zu den menschlichen Leibeshüllen eben gerade drinnen stecken. Weil wenn man dort nicht hätte eingreifen können, dann wäre das Problem gewesen, die Elohim hätten zwar dem Menschen das Ich verleihen können, theoretisch, ich sage deswegen theoretisch, weil eigentlich wurden sie fähig dazu, ihr Ich hinzuopfern, nur dadurch, dass sie den ganzen Schöpfungsprozess durchgegangen sind. Also das heißt, wären sie nicht durchgegangen, hätten sie auch ihr Ich nicht hinopfern können. Also daher ist es trotzdem theoretisch. Aber jedenfalls,
Geist enthält schon die gesamte Erdanlage.
Man muss sehen, das Menschenwesen ist so wie wir und damit aber die ganze Erde, weil die letztlich mit uns ganz stark verbunden ist und eben der Ort unserer Entwicklung ist und ganz auf uns hingeordnet ist in einer gewissen Weise. Aber das hat eben einen zweifachen Ursprung. Der eine Ursprung ist der Ursprung dieser ganzen Leibeshüllen, die wir brauchen, damit sich das Ich eben damit umkleiden kann, damit es diese Hüllen benutzen kann, um zunächst einmal an diesen Hüllen seiner selbst bewusst zu werden. Und nämlich dadurch, dass das Ich beginnt, diese Hüllen umzuarbeiten, dadurch entsteht das Bewusstsein eigentlich. Es ist gar nicht nur eine bloße Spiegelung, also Spiegelung in dem Sinn, weil normalerweise ein Spiegel, in den ich mich schaue, der bleibt unverändert dadurch. Der nimmt keine bleibende Veränderung an, normalerweise ein Spiegel. Also da muss ich, glaube ich, schon sehr böse schauen, dass er zerspringt, aber weiß ich. Oder lass ihn fallen, das kann auch passieren. Aber da ist es anders. Also wenn sich das Ich spiegelt in den Leibeshüllen, verändert es sie auch. Und gerade daran entsteht das menschliche Bewusstsein. Und halt schrittweise, eben im Astralleib ist die Spiegelung so dünn, dass wir noch nicht sehr viel davon mitkriegen. Im Ätherleib ist es schon etwas kräftiger und am kräftigsten ist es, wenn es sich im physischen Leib spiegelt. Und da dann letztlich überhaupt erst dann, wenn der physische Leib bis zum festen Element verdichtet ist, dann ist die Spiegelung am stärksten und dann kommt so weit, dass wir wirklich darauf kommen, aha, ich bin ja ein Ich. In Wahrheit geht das erst ab dem Moment so richtig, obwohl wir das Ich schon längst haben, aber es sind zwei verschiedene Dinge, ein Ich zu besitzen und davon auch zu wissen, dass das Ich auch von sich selbst weiß, dass es ein Ich ist.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe gemeint, dass der Christus schon den Plan sozusagen in sich trägt.
In gewisser Weise ja. Wobei man das natürlich sich nie so vorstellen darf, wie ein Architektenplan, der heute jetzt seit Urzeiten fertig ist. Aber ist schon richtig. Weil gerade der Christus am stärksten zugeordnet ist einer Weltsphäre, die im Okkultismus insgesamt bei Steiner eben auch genannt wird, die Welt der Vorsehung. Das ist ein sehr hoher Weltbereich, der erreicht über das hinaus, was wir normalerweise sogar als die geistige Welt bezeichnen. Immer weil wir haben, wenn wir diese Welt nebenan anschauen, haben wir mal die physische Welt. Physische Welt, oder besser würde ich sogar sagen, physisch-ätherische Welt, das gehört in dem Fall zusammen, wenn man das gleich. Die gehören nämlich sehr eng zusammen, physisch-ätherische Welt. Darüber ist die Astralwelt. Oder Seelenwelt. Dann kommt die eigentliche geistige Welt, was Steiner dann im Anfang vorhin auch mit den indischen Ausdrücken die Vachan bezeichnet hat. Also das ist die eigentliche geistige Welt. Aber damit ist es noch nicht aus. Ich meine, das ist der Bereich, der uns für unser Erleben, wenn man entsprechend eingeweiht ist, noch relativ gut erreichen kann. Zum Beispiel im Leben nach dem Tod gehen wir im Wesentlichen bis da hinauf und kehren wieder zurück. Oder zumindest, sagen wir so, das Bewusstsein kann bis da oben bleiben. Ich meine, in Wahrheit geht es immer bis zur Spitze, aber nur da ist das Bewusstsein nicht dabei.
Die Welten mit der Nacht, wo
die Welten, naja, sie liegt eigentlich, also weil da drüber ist jetzt die Welt der Vorsehung. Die Welt der Vorsehung. die hat sehr stark zu tun mit dem Christus. Das ist also seine Domäne eigentlich. Daher ist er auch wirklich der tätige Weltenschöpfer. Das heißt, in Wahrheit stimmt es genau, dass er da den Plan sozusagen macht und auch jetzt schaut dafür, dass der umgesetzt wird. Und dann darüber ist der höchste Bereich, den die Inder als das Nirvana bezeichnen. Das sich auch noch in drei Stufen gliedert, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist der Bereich, über den man in Wahrheit gar nichts Konkretes mehr aussagen kann, nur aussagen kann, das ist die eigentliche Schöpfungsquelle. Also da steckt in Wahrheit die Trinität drinnen, alle, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber der Christus manifestiert sich hier dann ganz besonders. Also er ist der heraustritt, der Vater tritt aus der Quelle eigentlich niemals heraus. Der Christus tritt der Stufe heraus, ja, und die geistige Welt, das ist die eigentliche Welt des Heiligen Geistes dann ganz besonders.
Die Elohim sind in der geistigen Welt angesiedelt oder ist das schon wieder Grenze?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Da kann man erst, ich meine, sie erreichen alle bis da hinauf irgendwo. Da ist eher die Frage, bis wo weit sie hinunter erreichen. Und sie erreichen also im Grunde so bis da hinein und da selbst in der Astralwelt eben nicht bis zu den dichtesten Elementen zunächst einmal und nur sehr indirekt dann zunächst einmal in diese. Ich meine, dass sie dann wirklich geisterter Form sind und bis ins feste Element wirken können zuletzt, hängt damit wirklich zusammen, dass dann der Christus durch sie wirkt. Also ohne dem könnten sie das nicht. Da könnten sie nicht einmal bis zum Wasserelement. Sie könnten Formen bilden, aber das wären Luftformen sozusagen. Also bis zu dem ginge es. Also da ist es irgendwo so bis da hinein erreichen sie irgendwo. Aber sie erreichen alle bis hinauf. Und die Welten mit der Nacht in Wahrheit, im höchsten Sinn, ist sie da oben. Da geht das Ich zu seiner eigentlichen Heimat. Weil,
zum Vater.
Zum Vater, zum Vater. Bis ja. Dorthin geht es. Ja. Nur normalerweise wird das Bewusstsein im nachtodlichen Leben dann irgendwo da in dem Bereich schon sehr dünn. Und das heißt, man erlebt es nicht mehr bewusst mit. Also weder die Welt der Vorsehung und da oben schon gar nicht. Also wo wir am eigentlichsten drinnen sind.
Gibt es in der geistigen Welt auch den Schlaf?
Ja. Wir verschlafen sehr viel. Ich meine, eben durch die geistige Schulung gelingt es uns dann, sage ich mal, maximal bis zur oberen Ebene der geistigen Welt wach zu bleiben. Und dann eigentlich nicht mehr.
Ja, aber Menschen mit einem Christuserlebnis.
Ich meine, Christus natürlich, auch hohe Eingeweihte, also zum Beispiel, hohe Eingeweihte, nehmen wir vollchristliche Zeit, nehmen wir den Buddha her. Bis der Buddha zum Buddha wird, als einer, der dann endgültig ins Nirvana eingeht, das heißt, wenn er endgültig ins Nirvana eingeht, heißt es nichts anderes, als dass sein Bewusstsein bis dorthin aufreicht. In Wahrheit. Das heißt zunächst einmal nichts anderes. Und es gibt aber eine Vorstufe, weil Buddha wird man nicht einfach in einer Inkarnation, sondern da hat man schon viele Inkarnationen vorher durchgemacht, in denen man ein sogenannter Bodhisattva war. Ein Bodhisattva ist also ein Eingeweihter, ein Strebender, durch den höhere Wesenheiten auch hindurchwirken. In dem Moment, wo es gelungen ist, diese Kräfte der höheren Wesenheiten zu eigenen menschlichen Fähigkeiten zu machen, in dem Moment ist er soweit, dass er Buddha geworden ist. Und das ist viel, weil in der Regel ein Bodhisattva von einem Erzengelwesen durchdrungen ist.
Wobei man sagen muss, eben durchdrungen, und es geht natürlich nicht das volle Wesen dieses Erzengels in ihm auf, aber eben gewisse Fähigkeiten des Erzengels werden ihm zunächst verliehen durch diesen Erz.
Weisheit,
an Weisheit, genau. Und Buddha wird er dann, wenn er diesen Teil, den er vom Erzengel in vielen Inkarnationen verliehen bekommen hat, sich zu eigen gemacht hat und in eine menschliche Fähigkeit umgewandelt hat. Also das heißt, teilweise auf Erzengelstufe steht. Das heißt, da hat er seinen Astralleib schon sowieso umgearbeitet, komplett, aber auch zum großen Teil seinen Lebensleib umgearbeitet, das heißt zu Buddhi, wie es im Orientalischen heißt, umgewandelt hat. Und dann erreicht er, wenn das wirklich vollendet ist, erreicht er bis da hinauf mit dem Bewusstsein. Während er noch Bodhisattva ist, also auf dem Weg dorthin ist, durch viele Inkarnationen, erreicht er aber immerhin mit dem Bewusstsein bis dorthin, bis in die Welt der Vorsehung. Die Welt der Vorsehung heißt eben im Indischen auch der Buddhi-Plan oder die Buddhi-Welt.
Also die richtige Handlung ist dem Bodhisattva eindeutig.
Ja. Also er wird eben inspiriert oder sogar mehr als inspiriert durch diese Erzengelwesenheit. Und seine Aufgabe ist aber, das zu einer eigenen menschlichen Fähigkeit, zu seiner Fähigkeit zu machen. Und dazu ist es aber notwendig, dass er diese Weisheit, die er bekommt, eben unter die anderen Menschen bringt und dort was bewirkt damit.
Also auch der kann noch Fehler machen.
Er kann noch Fehler machen, klar, er kann noch Fehler machen, aber ganz wichtig ist, dass er diese Kräfte bekommt, er ja, um sie den anderen Menschen zu schenken und die anderen Menschen weiterzubringen. Das ist auch dann in der Folge, in der Entwicklung des Buddhismus, das ganz wichtige Ziel geworden. Dass man sagt, und tatsächlich gibt es ja auch zwei Arten von Eingeweihten. Es gibt welche, die wären eigentlich schon so weit oder sind so weit, dass sie den Buddha-Zustand erreicht haben. Sie könnten sozusagen ins Nirvana eingehen, das hieße, dass sie sich nicht mehr auf Erden inkarnieren müssen. Dass sie ihre Entwicklung also in einem geistigeren Bereich durchmachen können. Jetzt gibt es aber welche, die so weit sind, also zum Beispiel das Zarathustra-Ich, das dann als Meister Jesus weitergeht, der ist auch so weit wie ein Buddha. Also der müsste sich für seine Entwicklung nicht mehr auf Erden inkarnieren. Und er inkarniert sich aber trotzdem. Also er ist sozusagen, man will unter Anführungszeichen, ein Buddha, der sich freiwillig inkarniert, um zur weiteren Erlösung der Menschen beizutragen. Eben in der Form, wie man auf Erden wirken kann. In Wahrheit braucht es beides. Es braucht auch diese Buddhas, die dann nicht mehr sich inkarnieren und aus der geistigen Welt wirken. Also die müssen eigentlich zusammenwirken, die beiden. Die wirken zusammen, ja. Die wirken zusammen. Und das sind so die zwei großen Strömungen, die es gibt. Und im Buddhismus ist das später dann also sehr deutlich auch ausgedrückt, weil man ja weiß, es gibt nicht nur den einen Buddha, sondern es gab vorher schon welche und es wird in der Zukunft zum Beispiel den Maitreya Buddha und so weiter geben. Und die aus der Vergangenheit namentlich, die sich nicht mehr inkarnieren, das sind dann die sogenannten transzendenten Buddhas. Das heißt, die sind nicht physisch vorhanden, aber sie wirken im Geistigen. Die spielen also namentlich im tibetischen Buddhismus eine sehr große Rolle, aber auch weit darüber hinaus, weil es gibt ja im Buddhismus gibt's zwei Strömungen. Es gibt die große Strömung des Mahayana-Buddhismus. Mahayana heißt so viel wie das große Fahrzeug. Maha ist groß. Also das große Seelenfahrzeug heißt es eigentlich. Und da ist eben das große Ideal, wiederzukommen, um alle Menschen mitzunehmen und zur Erlösung zu bringen. Das war natürlich auch schon das Bestreben des Buddha selber irgendwo, aber die Lehren, die er so unmittelbar gegeben hat, zielen einmal, was kann der Einzelne tun, um sich zu erlösen. Und Schulen, die sich mit dem ganz alten Kern sozusagen begnügen und auf dem Stempel, das nennt man den Hinayana-Buddhismus.
Wie?
Hinayana. Hinayana heißt kleines Fahrzeug. Wobei sie sich nicht diesen Namen selber geben, sondern es ist dort wie bei uns, es gibt auch verschiedene Richtungen, die bestreiten miteinander.
Das ist das große Fahrzeug ist natürlich.
Die Mahayana-Buddhisten, naja, Hinayana. Der sorgt nur um sein eigenes Seelenheil und das ist eigentlich minderwertig. Also es ist bewusst abfällig eigentlich gemeint. So.
Aber in Wirklichkeit gehört es zusammen.
In Wirklichkeit gehört es zusammen, ja. In Wirklichkeit gehört es zusammen. Also die Scheiterei gibt es halt überall. Das ist aber heute eine absolute Minderheit, der Hinayana-Buddhismus. Mhm. Ist gerade in Ceylon oder so. Ist so eine, die halt auch sehr traditionell auch sind und die so ganz sagen, wir wollen den Buddhismus auf das beschränken, was ursprünglich Buddha gegeben hat und nicht irgendwo darüber hinausgehen. Also ganz traditionell und sie berufen sich ja daraus, dass da also eine kontinuierliche Weitergabe der Lehren gab von einem zum anderen persönlich und dass das eine ungebrochene Lehre ist, das ist so ein bisschen so wie die apostolische Sukzession in der Kirche. Und während in diesen weiteren Bereich des Buddhismus ja viele andere Elemente auch eingeflossen sind. Ich glaube, es hat sich immer in Indien ausgebreitet, da ist viel vom Hinduistischen, von den ganzen Götterlehren und dergleichen hineingekommen und im Mahayana-Buddhismus geistern alle möglichen Götter herum. Während Buddha selber von dem allen überhaupt nicht gesprochen hat. Er sagt nichts über welche Götter sind da oder praktisch nichts. Oder auch er erzählt nichts darüber, was ist nach dem Tod oder so, weil das ist uninteressant. Schau, dass du die letzte Inkarnation durchmachst und dann. Also du wirst sozusagen ganz aufs Wesentliche konzentriert. Und das spielt aber im Mahayana-Buddhismus eine große Rolle, namentlich im tibetischen Buddhismus. Tibetisches Totenbuch. Das ist eine ganz zentrale Schrift dort und das ist eine ganz konkrete, praktische Übung, wo die Mönche, und die werden ausgewählt mit so 7-8 Jahren ungefähr, also das heißt, wenn wir bei uns die Kinder in die Schule gehen, kommen die halt dort ins Mönchkloster, die als reif befunden werden, und dann wird ein nicht geringer Teil davon ganz besonders ausgebildet als Begleiter der Sterbenden und Toten. Das heißt, ab 8 Jahren wird der 3-4 Mal in der Woche zu Sterbenden gerufen und muss einmal zunächst einmal mitmachen, die Rituale, die da gemacht werden, und wo der versucht in der Meditation und durch die Gebetsformeln oder durch die Mantren, die er spricht, also sozusagen den Kontakt mit den Toten zu halten im Moment des Sterbens, des Hinübergehens und ihn zu begleiten auf dem Weg. Und ganz konkret, also das ist Da sieht man, dass das hat schon auch irgendwo Hand und Fuß. Also wie sie das genau miterleben, also wie die Sinnesorgane beginnen zu versagen, schrittweise, detailliert und wie sie wirklich das Geistig-Seelische beginnt zu lösen, das verfolgen sie minutiös mit.
Was steht das in diesem Totenbuch?
Das steht in dem Totenbuch, ja, das steht in dem Totenbuch drinnen. Und es gibt also vergleichbare auch andere, dieses Totenbuch heißt das Bardo Dödol oder Dödrol, je nachdem, das ist ein bisschen schwierig, die Übersetzung aus dem Tibetischen, heißt eigentlich Befreiung aus dem Zwischenzustand durch Hören.
Oh ja.
Also das heißt, es ist einerseits nämlich durch die Mantren, die gesprochen werden, die aber in ein geistiges Hören für den Toten übergehen, umgekehrt aber auch ein geistiges Hören des Toten, das der rezitierende Mönch wahrzunehmen beginnt. Und da erfolgt jetzt die Befreiung im Zwischenzustand. Der Zwischenzustand ist im grob gesagt immer mal der Zustand zwischen Erdenleben und dann dem Leben drüben, wenn man ja an Wiedergeburt glaubt und die meisten sind ja noch nicht so weit, dass der Buddha sind, dass nimmer wiederkommen. Also ist es ein Zwischenzustand einmal und mit dem beschäftigt sich das besonders. Allerdings erfasst es eben auch schon den Zustand des Sterbens oder wo es hingeht zum Sterben. Also es fängt schon im irdischen an und geht eigentlich bis zum Moment der Geburt, der Wiedergeburt auch wieder. Bis zum Moment der Wiedergeburt auch. Das führt uns jetzt natürlich weit weg, aber im Buddhismus in Wahrheit sieht die Reinkarnationslehre, wie sie einen Steiner vertritt, ja gar nicht kennen, weil das Ich, mit dem kommen sie noch nicht so zur Rande. Da geht es eigentlich wirklich eher um das, was man als Seelenwanderung bezeichnen müsste, weil eben vom Astralleib des Menschen, der durchs Ich aber sehr stark geprägt ist, nicht alles einfach zerflattert mit der Zeit, sondern dass da schon also große Teile sich wieder, aber in Wahrheit in einem anderen Menschen jetzt inkorporieren und da kommt aber ganz anderes Ich herein. Also zum Beispiel, wenn der Dalai Lama stirbt, begibt man sich ja auf die Suche, wo der neue Dalai Lama geboren wird. Und der gilt dann in gewisser Weise als Reinkarnation, obwohl jetzt deutlich der Gegenwärtige sagt, also was wird mit mir sein nach dem Tod? Nichts. Ich löse mich auf ins Nichts, ins Nirvana. Also nichts mehr wird von mir sein. Und trotzdem suchen sie aber die Wiedergeburt. Aber da geht es eben um die Seelenkräfte, die sich wiedergeboren, die ganz bestimmte Eigenschaften haben. Und die besonders, wenn ein Mensch eine starke geistige Entwicklung durchgemacht hat, bleibt das erhalten. Das schildert ja Steiner auch öfters, wie der Astralleib von hohen Eingeweihten oder so erhalten bleibt und dann anderen Menschen einverwoben wird bei der Geburt. Und so bringen die also ganz starke Seelenkräfte mit. Hat nichts mit ihrem Ich zu tun, aber sie haben optimale seelische Voraussetzungen, die sie mitbringen.
Vielleicht der Dalai Lama nicht mehr. Er sagt, er löst sie auf.
Ja, aber seine Seelenkräfte nicht, und das geht es ihm. Und das geht es ihm eigentlich, dass sozusagen gerade bei den Dalai Lamas oder auch bei den führenden Lamas, dass das sogenannte Trülkus sind. Auch wieder so ein tibetischer Name. Das heißt eben nichts anderes als ein wiedergeborener Astralleib im Grunde.
Wie heißt das?
Trülku.
Auf Tibetisch.
Auf Tibetisch, ja. Also ich spreche sicher nicht richtig aus, bin das Tibetisch nicht mächtig. Hier, da geht Tibetisch essen, aber das ist schon alles.
Was da reingekocht ist.
Ja, eben. Und da ist nicht dann meistens was Indisches, was ich wünsche.
Ja, ich sehe schon, der nächste Text wird das Tibetische Buch.
Im Original. Nein, aber es ist spannend, weil es ist ja wirklich nicht zeigt, die Präzision, die drinnen ist, also wie die das wirklich sehr bewusst verfolgen können, den Prozess. Und das geht relativ schnell, dass das also bis sich dieser Astralleib wieder inkarniert sozusagen oder inkorporiert, 49 Tage oder so in der Größenordnung. Das geht relativ schnell. Das heißt nicht, dass man den immer dann gleich findet, weil das ist natürlich jetzt schwierig und die Frage ist, wie sicher das immer ist, das wieder zu erkennen, vor allem, weil es natürlich ein riesiges politisches Problem auch ist und da spielt China dann eine große Rolle, weil die reden was mit und weil letztlich wird es durch ein Orakel bestimmt, also da wird es losgeworfen und da gibt es also dann jetzt von der chinesischen Regierung genaue Vorgaben, wie das zu geschehen hat und was nicht passieren darf und so weiter, was Ausschlussgründe sind. Also es ist dann schon sehr, sehr irdisch das Ganze. Aber zweifellos gibt es dort Mönche, die so weit eingeweiht sind, dass sie das wirklich verfolgen können. Zumindest einen gewissen Weg lang verfolgen können.
Dann handelt es sich eigentlich um eine Seele oder um Seelen,
ja,
die noch nicht durch Ich sind, gell?
Ja, jedenfalls sich dieser.
Die können ja trotzdem hochentwickelt
sein. Die können trotzdem hochentwickelt sein, ja, richtig. Also da ist eben das Prinzip und das war ja eben in der ganzen vorchristlichen Zeit, ging es also natürlich bei den Eingeweihten darum, gerade also den Astralleib besonders einmal den wirklich so zu heiligen, wie es nur irgendwie möglich ist und das eben durch Hilfe aber einer höheren geistigen Wesenheit, die mithilft.
Ja.
eben als Bodhisattva und der Dalai Lama gilt im Prinzip als Bodhisattva. Mhm. Also das heißt, er entspricht etwas Höheres und wirkt etwas Höheres. Und das heißt, sein Ich ist eigentlich im Schoße dieses Höheren noch irgendwo beschlossen. Und vermeidet es aber abgeratet, zu tief einzutauchen und dann gerade den Astralier vielleicht durch dieses noch schwache Ich, weil ja zwar alle Ich sind noch ziemlich schwach, dass darin dann das Ego ausgeformt wird stark. Weil das Erste, was passiert, wenn das Ich eintaucht, dass einmal im Astralier das Ego ausgeformt wird. Und das ist einmal der totale Gegensatz. Weil das Ich wäre eigentlich die schöpferische geistige Quelle, die sich verströmt, und das Ego ist das so. Das gehört jetzt alles mir. Das Ego ist sozusagen der Räuber in der Seelenwelt. Er sagt, ich will mein
Der Räuber
in der Seelenwelt.
Und nennt man das auch Empfindungsseele?
Ja,
es
lebt dann sehr stark in der Empfindungsseele, auch dann bis in einer gewissen Weise in die Verstandes- oder Gemütsseele hinein. Mhm. Es geht, also gerade bei den Buddhisten oder auch im Hinduismus oder so, ist die Verstandesseele, aber eben sehr stark mit einer sehr starken Betonung auch der Gemütsseele, sehr, sehr ausgeprägt. Also wenn man nimmt die philosophischen Schriften im Hinduismus, aber auch eben im Buddhismus selber, das sind edelste Gedankengebilde. Aber sie sind eben nicht konstruiert, so wie die abendländische Philosophie dann großteils, sondern sie sind also wirklich, es sind lebendige Gedanken, die halt geboren werden und dann sich verfestigen, aber es ist wirklich aus dem Ganzen geschöpft. Also es ist, aber die ist präzise, die ist großartig. Und das entsteht im Grunde zur selben Zeit, als in Griechenland die Philosophie entsteht. Weil da geht durch die ganze Welt so eine Welle. Aber eben trotzdem mit unterschiedlichen Nuancen. Es ist das, was in Griechenland entsteht, nicht ganz vergleichbar mit dem, was in Indien entsteht. Obwohl es gedanklich messerscharf ist, aber es ist ganz anders entstanden. Weil im Griechentum gipfelt es letztlich in Aristoteles und da kommt die Logik. Logisches Schließen, in das gipfelt es im Grunde hinein. Und das ist es in der indischen Philosophie nie, sondern es ist das geistig Erlebte bewusst in Gedanken zu fassen. Mhm. Also aus dem lebendigen, hellsichtigen Erleben heraus es in eine klare Gedankensprache zu fassen. Und das ist im Buddhismus eben auch sehr stark, auch im tibetischen Buddhismus sehr stark. Und mit einer ungeheuren Präzision, das ist eben auch in dem Totenbuch drinnen und so weiter. Und in vielen, also da sind auch, wie soll ich sagen, psychologische Fakten drinnen, da kann die abendländische Psychologie nicht träumen davon. Was die für feine Bewusstseinsebenen unterscheiden und Bewusstseinszustände verschiedene. Weil da kommt man dann drauf, zum Beispiel beim Totenbuch, wenn es um diesen Zwischenzustand geht. Ja, der ragt aber in unser Leben auch herein. Mit dem haben wir eigentlich tagtäglich zu tun. Also wir leben eigentlich schon halb in der Welt der Toten irgendwo. Und es geht darum, sich dessen bewusst zu machen. Das heißt, wenn ich das Totenbuch studiere, ist das zugleich auch, man kann das Buch der Lebenden genauso nennen. Das ist nur im Begleiten des Toten kann man sich dessen ganz besonders bewusst werden. Und da kann man es besonders stark erkennen, aber dann erkennt man, dass das ganze Leben lang eine Rolle spielt und dass das schon bei der Geburt eine Rolle spielt. Weil das ist sozusagen die andere Seite, wo das hereinkommt. Also das ist im Prinzip eine sehr, sehr spannende, sehr weise Sache, aber so richtig das Bewusstsein fürs Ich ist nicht so ganz da. Also jedenfalls können es Ich und Ego nicht ganz auseinanderhalten und Ego ist jedenfalls schlecht für sie. Das sehen sie, weil das zerstört also im Grunde das, was da durchgehen kann, was heilsam wirken kann, was sie aber dann irgendwann einmal auflösen soll. Also auf jeden Fall das Ego soll sie auflösen.
Wir differenzieren ja sogar das Ego.
Ja, ja, wir differenzieren Ego und Ich, und das sind auch zwei total konträre Dinge. Ja, ja.
Aber auch das Ego selber geht ja weiter, dass man differenziert auch in den Egomanen,
ja, ja.
Egoisten, in den Egozentrikern.
Ja, 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 also richtig.
Das sind
ja, ja.
Sehr weit,
eigentlich. Da sind wir auch weit. Ja, ja, ja.
Da kennen wir uns aus.
Ja, ja. Ja gut, das sehen die Buddhisten schon auch sehr stark. Das sehen sie schon stark, also wie sich das Ego differenziert, aber das sind eben jetzt alles die Hemmnisse, die der heilsamen Entwicklung entgegenstehen. Also da sieht man alles, was zu überwinden ist. Also da sind sie mindestens so differenziert wie wir. Also das Ego sehen sie sehr stark, aber sie sehen es eben als etwas, was zu überwinden ist, was sich auflösen soll.
Wir sehen so als Fahrzeug.
Ja, ja, ja.
Andere Sichtweise.
Ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, ja. Nein, darum ist die Verständigung auch so schwierig, weil wenn man jetzt unsere Westkultur nimmt, im Prinzip geht es darum, nur den Ego-Kult zu betreiben. Weil wie viel sehen bei uns das Ich in Wahrheit dahinter? Und halten es auseinander zu dem, was Ego ist. Weil meistens ist es doch so, wer das größere Ego hat,
ist das größere Ich,
ja, ja. Aber das ist im Grunde das Gegenteil. Wobei großes Ego, kleines Ego, das ist immer relativer. Wenn das Ego so groß ist, dass die ganze Welt umspannt, dann ist es was anderes. Im Grunde ist es dieses kleinliche Ego, das so einen engen Bereich als seines bezeichnet und in dem Bereich alles reinziehen möchte und sich um das, was draußen ist, nicht schert. Wenn das Ego so groß wäre, dass es die ganze Welt umspannt, dann ist es identisch mit der gesamten Seelenwelt. Dann hebt sich der Begriff auf im Grunde.
Aber woher kommt das Wort Eimi?
Entschuldigung, jetzt habe ich
Eimi.
Eimi, ja.
Das hat auch was mit dem Ich zu tun.
Ja.
Ne? Ego, Eimi.
Ja.
Na, du, das tun wir dann das mal sonst.
Ja, ja, im Moment. Muss ich nachdenken, ja, dann nachschauen besser.
Ja. Sind wir jetzt beschäftigt?
Ja, jetzt sind wir ein bisschen ausgeschieden. Also wir sind durch diese ganzen Weltsphären durchgegangen. Und es ging darum, also von wo der Christus wirkt, also aus der Welt der Vorsehung namentlich. Er stammt zwar auch aus dem Bereich, also da ist die ganze Trinität drinnen, daher, aber das kennen die Inder auch schon, daher stuft sich das eigentlich in drei Ebenen, sogar das Nirvana, das hängt also mit der Trinität zusammen, also es ist in sich noch irgendwie gegliedert, soweit man da überhaupt was erfassen kann. Aber die Vaterkraft bleibt immer in dem beschlossen sozusagen. Die tritt eigentlich nicht selber heraus, sondern der heraustritt ist der Christus auf der ersten Ebene und der entwirft eigentlich den Plan eben für die ganze planetarische Entwicklungskette. Also nicht nur für die Erdentwicklung, sondern für das, was vom alten Saturn bis dann zum Vulkanzustand reicht. Also über diese 7 Stufen durch. Das kommt von hier.
Und das ist der Christus als nicht als Sohn, sondern als Christus.
Als Christus, ja, ja, genau.
Weil ich glaube, das ist noch ein ganz feiner
Punkt. Ja. Also der Christus hat eigentlich zwei verschiedene Aspekte. Also Steiner schildert das ja einmal, also wie die Trinität oder die drei Logoi, wie er es auch nennt, wie die zu verstehen sind. Also es fängt an mit dem Vater, der ein Spiegelbild aus sich heraussetzt. Das ist der Sohn zunächst einmal. Also das heißt, ich habe zuerst den Vater und jetzt setzt er den Sohn als sein Spiegelbild heraus. Dadurch hat er sein Bewusstsein. Weil ohne das Spiegelbild gibt es kein Bewusstsein. Also der Vater spiegelt sich im Sohn. Und wenn das dabei bliebe, dann wäre das eben im Grunde ein unwirkliches Spiegelbild, aber das nur dienen würde, ihm zu Bewusstsein zu verhelfen. Aber was jetzt passiert, er opfert sein Leben hin dem Sohn, dem Christus, und er kriegt dadurch eine Wesenheit. Also das heißt, es wird eine eigenständige Wesenheit in gewisser Weise, die aber ein vollkommenes Abbild des Vaters ist. Der einzige Unterschied ist, dass er das Leben als Opfergabe von dem Vater erhalten hat.
Das Und was passiert dadurch mit dem Vater?
Also, für den Vater ist einmal zunächst einmal das Wichtige, dass er sein Spiegelbild hat. Also das heißt, es spiegelt sich zurück, dadurch entsteht überhaupt Bewusstsein. Also das heißt, damit ist das erste Bewusstsein. Bewusstsein. Und beim Sohn kommt aber jetzt dazu als eigene Qualität das Leben. Also das ist hinopfern, da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da was Fertiges einfach weitergegeben wird, sondern das ist ein schöpferischer Akt. Das ist eigentlich etwas, was dieses hingeopferte Leben ist, etwas, was in dem Prozess des Hinopferns erst entsteht überhaupt. Das ist also was Neues. Das ist zwar irgendwie da drinnen, aber eben noch nicht als etwas Eigenständiges. Also als etwas Eigenständiges, das ich dann wirklich als Leben bezeichnen kann, ist erst durch diesen Prozess da. Und dadurch hat der Christus auch eine andere Qualität. Er ist einerseits also das vollkommene Spiegelbild des Vaters, hat aber eine ganz eigene Qualität auch. Und wenn aber nur das jetzt wäre, dann wären halt Vater und Sohn allein irgendwo und da würde noch keine Weltschöpfung daraus entstehen. Und das Dritte, was jetzt entsteht, ist der Heilige Geist, was von beiden gemeinsam geschaffen wird, wobei da in der Kirche ist da der große Streit. Das ist zum Beispiel einer der großen Streitpunkte zwischen der Ostkirche und der Westkirche. Das gab es schon so, hat angefangen schon im 5. Jahrhundert. Da ging es dann um das Glaubensbekenntnis, also ob der Heilige Geist nämlich vom Vater, und zwar nur vom Vater geschaffen ist, oder vom Vater und dem Sohn. Das ist der berühmte Filioque-Streit. Filius, der Sohn, weil die Ostkirche sagt, nur der Vater hat ihn geschaffen, die Westkirche sagt, Vater und Sohn haben ihn gemeinsam geschaffen. Und der Heilige Geist spiegelt jetzt wieder einerseits also den Vater, den Sohn und auch, was die beiden miteinander verbindet. Also die Wechselwirkung. Er hat also jetzt, könnte man sagen, so eine Dreigliederung in sich. Und damit geht es erst hinaus in die Weltschöpfung. Mit diesen drei Gliedern, was ich nenne es 1, 2, 3, mit denen kann man jetzt alle möglichen Kombinationen machen. Das heißt, das sind Kräfte, die sich selbstständig machen. Aus denen entstehen dann die sogenannten sieben Quellgeister, also der Jakob Böhme nennt es die sieben Quellgeister, oder die sieben schöpferischen Geister Gottes. Die sind eigentlich im Grund jenseits der Hierarchie nimmt, und die kann man gar nicht so einordnen. Je nachdem, ob das wirkt nur, oder das wirkt nur, oder das nur wirkt, oder ob Kombination von 1 und 2 wirkt, oder Kombination von 1 und 3, oder Kombination von 2 und 3, jetzt haben wir schon 6 Möglichkeiten, oder eben der Heilige Geist selber alle 3 wirken. Dann habe ich insgesamt 7. Das sind also die sieben großen Schöpfergeister. Da haben wir dann die 7 Zahl drinnen. Und also von daher stammt es zuerst aus dem, kommt einmal die Trinität, das die 3 Zahl, und von der geht es aber dann weiter, nur aus der 3 Zahl komme ich weiter zur 7 Zahl. Das ist halt dann die nächste Stufe. Und damit geht es erst in die Weltschöpfung. Weil das Problem ist ja, wie kommt aus dieser Ureinheit, in der alles ungeschieden drinnen ist, wie kommt die Vielheit der Welterscheinungen zustande? Die aber doch immer einen inneren Zusammenhang und einen Bezug zueinander haben. Also das ist fast mathematisches Rätsel irgendwo. Und das ist sehr kompliziert. Und die Dreizahl hat dann sehr stark zu tun mit der Astralwelt oder mit der Seelenwelt oder mit dem Seelischen, da wirkt sehr stark die Dreizahl immer drinnen. Das heißt, wie offenbart sich die Einheit in der Seelenwelt? Sie offenbart sich immer als Dreiheit. Das heißt zum Beispiel beim menschlichen Ich, wie offenbart sich das Ich in der menschlichen Seele durch Denken, Fühlen, Wollen? In den drei Dingen. Und selber ist es eigentlich da irgendwo, ist es nicht so wirklich greifbar. Was ist das Ich? Ja, dann fange ich an nachzudenken. Ah, da, ich denke aber schon. Und dann fühle ich vielleicht irgendwas dabei. Dann komme ich dann, wenn ich es irgendwie fassen will, muss ich zur Dreizahl übergehen. Und wenn ich ins Ätherische übergehe, komme ich zur Siebenzahl. Und erst dann ganz am Ende, wenn es wirklich ganz im Physischen im Raum erstarrt, dann geht es in die Zwölfzahl hinein, in gewisser Weise, in der aber wieder die Dreizahl auch drinnen steckt. Also da kämen wir jetzt in die ganze Zahlenmystik hinein. Aber die Zahlenmystik ist nichts anderes als halt in Kurzbuchstaben oder in Kurzziffern festgehalten, diese ganzen Prozesse, die sich da abspielen, damit überhaupt, dass dieser unfassbar nicht manifesten Quelle überhaupt eine Vielheit heraus entstehen kann. Und das Interessante ist aber, dass diese Schematik irgendwo findet man überall auf der Welt, in den Mythologien oder in den Philosophien dort, also in den Philosophien dann namentlich, die aber diese Mythologien beginnen gedanklich aufzufassen. Das findet man im Indischen irgendwo in der Art drinnen, halt mit anderen Namen. Das findet man im Christentum dann stark drinnen, im Islam nicht, dort verweigert man das also ganz stark, weil da will man das also gar nicht.
Nein, das, da ist alles eins.
Da ist alles eins. Ja. Das, ich meine, das ist der Punkt, beim Islam ist halt das Problem, sagen wir so, alle irdischen Kirchen, wenn man so will, oder Religionsgemeinschaften haben immer das Problem, wenn es institutionalisiert wird, sind einmal die Widersacher drinnen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, ohne dem geht es nicht. Und das heißt, man hat es immer mit Luzifer und Ahriman zu tun. Und beim Islam ist es halt so, dass einerseits das ein sehr, sehr stark ahrimanisches Prinzip ist, was notwendig war dort, um dieses überschäumende Luziferische in diesen Gegenden dort zu fassen und dem eine Form zu geben. Aber darüber bleibt ein ganz luziferischer, eine ganz luziferische Gottheit, also die Einheit. Weil der Luzifer, das ist immer die Einheit, da verschwimmt alles. In Einheit, in Seligkeit, in Glück, in Frieden, im geistigen Licht, im Schönsten, die Sehnsucht also nach dem Verlöschen im Grunde dort, in Allahs Schoß irgendwo. Im Grund des, aber das hat man überall, nur halt in unterschiedlichen Gewichten. Aber da hat man immer drin, also einerseits den Luzifer und den Ahriman. Im Grund ist es im Kirchenchristentum nicht so weit weg, weil da ist auch Gott. Man hat zwar die Trinität irgendwo, aber in Wahrheit so wirklich den Unterschied, der kommt nicht so wirklich heraus. Also eigentlich ist es Gott der ferne Fluchtpunkt irgendwo. Das heißt, das ist das luziferische Ziel in Wahrheit, das dir winkt, wenn du unten brav dir unseren ahrimanischen Regeln fügst. Also das heißt, konkret genommen ist der Unterschied gar nicht so groß.
Wir haben die Araber früher zu rechnen begonnen.
Ja. Ja, weil dort eine sehr starke ahrimanische Inspiration da ist. Und das geht aber letztlich aus, geht es vom Persischen in Wahrheit. Wirkt aber bis dort hinunter, aber die Quelle ist das Persische bzw. das Turanische, dort wo diese Kämpfe waren, das ausstrahlt von dort. Und am stärksten war ja dieser ahrimanische Impuls, dann so Akademie von Gondishapur und diese Sachen. Das ist so eigentlich an der Schnittstelle zwischen dem Persischen und dem Islamischen, was zu der Zeit, als es gegründet wurde, zwar noch nicht gab, also den Islam, weil der Gondishapur ist gegründet worden im 3. Jahrhundert ungefähr, das ist die Zeit, wo der Mani ist, Also in der Zeit ist das gegründet worden. Der Islam ist erst später, etwa 7. Jahrhundert, eigentlich 632 ist die Hedschua. Also, aber das hat sich sehr stark verbunden damit und die Araber haben diesen Impuls ganz stark aufgenommen, also die damaligen. Aber ist auch natürlich heute, also was in den Koranschulen und so gemacht hat, da ist schon, also sehr viel Fall in den Rechtsschulen dann. Also das ist sehr aristotelisch geschulter Verstand. Und aber sehr arimanisiert. Da ist nichts drinnen von geistiger Wahrnehmung. Ganz bewusst nicht, weil das entscheidet sowieso alles allein. Was da, und das muss ich mich nicht kümmern. Aber ähnliche Erscheinung ist im Christentum auch, wenn man die Jesuiten zum Beispiel nimmt, gerade bei den Jesuiten ist bekannt, da sind viele glänzende Naturwissenschaftler drin. Und zwar ganz materialistisch. Ganz dogmenmaterialistisch. Nur darüber steht Gott irgendwo. Und den wollen sie auch gar nicht beschmutzen, sozusagen, mit dem, was da unten ist. Und darum ist im Christentum, also im Kirchenchristentum, also nur ja kein Pantheismus. Also ja nicht, dass der Gott irgendwo aus der Materie rausschaut, wo wirklich das ist ganz gefehlt. Also das ist immer der große Vorwurf. Nein, das ist ein fernster Fluchtpunkt im Grunde. Man weiß zwar, dass es die Engelhierarchien dazwischen gibt, aber so wirklich in der Praxis viel geredet wird davon nicht. Am liebsten ist Gott da oben, und da brauchen wir im Grunde jetzt gar nicht viel Wissen darüber, wir brauchen ja nichts Wissen über das Leben nach dem Tod oder sonst was. Im Grunde offizielle Stellungnahme des Vatikans, so aus den 70er Jahren oder was, vom damaligen Papst beglaubigt, steht im Grunde, dass man über das Leben nach dem Tod nichts sagen kann, nur wir glauben sicher, dass es die Auferstehung geben wird und dass wir dann mit Gott vereinigt sein werden. Punkt. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen, sozusagen. Ich meine, ist eh ehrlich, weil die meisten wahrscheinlich eh nichts dazu sagen können. Ich meine, es gibt schon natürlich Einzelne, die es sehr wohl wissen, aber die Mehrheit sicher nicht. Und es ist jedenfalls nicht das Ziel, darüber irgendeine Auskunft zu geben.
Naja, der Ausspruch des Materialisten, das werden wir dann eh sehen.
Ja, ja, genau. Ja, das ist eine Täuschung, weil der wird dann blind sein. Und das ist das Pech dann.
Das ist allerdings so. Sag mal, und wer hat eigentlich in der Vatikanbibliothek Zugang? Denn dort ist die Gesamtausgabe vom Stein.
Ja, 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 ja.
Wir dachten dahin.
Naja, es gibt schon also viele Kardinäle und so, die zu Zugang kommen. Also genau weiß ich das auch nicht, aber da gibt es schon eine Reihe von Berechtigten, die
Aber das
ist
streng unter Verschluss.
Es ist streng, ja, es ist streng unter Verschluss und das ist also sehr, sehr genau geregelt, wer dann wo dann Zugang bekommt und teilweise für einzelne Sachen, aber natürlich für die Harmlosen werden auch Forscher dann auch dazugelassen, aber das ist halt dann ein langer Prozess, bis sowas genehmigt wird und was genehmigt wird und natürlich nicht an die heiklen Sachen heran. Und letztlich ist es theoretisch eine Entscheidung des Papstes dann, was zugelassen wird, also was weiteren Kreisen zugelassen wird oder nicht, wobei in Wahrheit, das ist so wie in der Politik, ja in Wahrheit auch nicht so viel zu reden hat, weil da gibt es also so auch so große Machtgruppierungen, die ihm keine Chance lassen im Grunde. Also die Bewegungsfreiheit des Papstes ist auch relativ gering. Das ist so, wie ein amerikanischer Präsident im Grunde auch Purzelbäume schlagen kann, aber wenn die Lobbys nicht mitspielen, dann kann er gar nichts durchsetzen. Dann kann er laut schreien, aber das ist schon ziemlich alles, was er tun kann. Und das braucht er auch nicht lang tun, weil dann kommen halt irgendwelche Diffamierungen oder sonst was. Ich meine, das geht ja. Ich meine, früher hat man sich halt umgebracht, die Leute, und heute bringt man ihren Ruf um. Das geht dann sehr schnell, dass irgendwas lanciert wird. Da muss nicht einmal irgendwas dran sein und man braucht es nicht laut genug schreien. Das reicht schon, den Ruf so zu schädigen, dass er mal stolpert. Und wenn er gestolpert ist, kann man 10 Jahre später immer noch sagen: Ja, tut uns leid, er wird wieder
rehabilitiert, aber da ist er längst weg von der Macht. Punkt. Und damit ist das Problem gelöst. Also das, und im Prinzip läuft das im Vatikan nicht anders. Also da gibt es auch sehr einflussreiche Lobbys, die ihre eigenen Interessen haben. Ich meine, das ist halt immer das Problem, wenn menschliche Institutionen daraus werden, das hat mit der geistigen Seite dann schon immer sehr wenig zu tun, sondern sie wird dann eingespannt für separate egoistische, gruppenegoistische Zwecke. Einzelegoistische oder gruppenegoistische Zwecke, das ist ganz normal und das gibt's im Osten, im Westen, das gibt's in der Mitte, das gibt's überall. Ich meine, wenn so viele die Verschwörungstheorien sind, die westlichen Geheimgesellschaften, ja natürlich, die haben ihren Einzelegoismus und im Osten haben sie einen Einzelegoismus und in der Mitte genauso. Also es gibt überall die versuchen auch geistige Kräfte einzusetzen, um ihre Interessen durchzubringen und nicht Weltinteressen halt. Das...
Wieso haben wir so einen starken Kontakt mit den Schweizern? Also ich denke jetzt an die Schweizer Garde zum
Beispiel. Mit der Schweizer Garde, ja, ja.
Das ist auch schon sehr, also über Jahrhunderte
eigentlich. Ja, ja, das ist richtig, ja, ja. Also so genau weiß ich das gar nicht, wie sich das historisch entwickelt hat. Dass die, ich meine, die waren halt immer sehr verlässlich bekannt und das ist sehr, sehr, sehr treu sozusagen. Weil die Schweiz hat ja überhaupt das eine sehr ganz eigenartige Stellung in Europa. Also das ist
auch während des der Weltkriege nicht,
ja, ja,
zustande kommt.
Die haben das immer geschafft, also da, dass sie sozusagen rauszuhalten und von allen gebraucht zu werden in einer gewissen Weise. Und trotzdem selbst zu bestimmen, wie, mit wem tue ich, und das ist eine ganz eigene Sache. Also das. Im Positiven wie im Negativen, also es ist klar, das ist da verwischen sich dann die Grenzen natürlich sehr oft. Also das ist überhaupt so ein interessantes Thema, dass die Geografie, die namentlich die Äthergeografie oder überhaupt die geistige Geografie eine große Rolle spielt, also was von welchem Ort aus möglich ist.
Ja. Ich denke jetzt vor allem Dornach. Ist das auch so? Oder hat sich dann durch Steiner so bewusst dafür entschieden?
Naja, ja, so bewusst kann man gar nicht sagen. Ich meine, es ja, bewusst war dann die Entscheidung, es zu nehmen. Also es war zuerst in München geplant. Ah, okay. Also es hätte in München der Johannesbau entstehen sollen, eben weil die Anregung war, für die Mysteriendramen ein Haus zu schaffen, also sozusagen einen Mysterientempel, wenn man so will, für die Mysteriendramen und an dem das anzuhängen. Und das ist aber nicht gelungen, weil letztlich die Münchner sich gesträubt haben dagegen. Also da gab es halt auch einflussreiche Kreise und Künstlerkreise und halt geistige Kreise, die das dort nicht haben wollten und die erfolgreich verhindert haben, dass die Baugenehmigung erteilt wurde. Also teilweise halt dann mit sehr formalen Begründungen, dass es irgendwie stilistisch eben nicht hineinpasst, weil es war zwar noch nicht so vom Stil her wie das erste Goetheanum, aber doch schon Doppelkuppelbau, das war schon angedacht, also es war schon etwas unorthodoxer Bau. Wäre aber nicht frei gestanden, es wäre also kein Freigelände gewesen, sondern es wäre eigentlich in einen ganzen Häuserblock eingebaut gewesen. Das heißt, die eigentlichen Doppelkuppelbauten wären im Innenhof gewesen im Grunde. Also die wären gar nicht so von der Straße aus einsichtig gewesen. Und das war damals geplant, dass halt in den umliegenden Häusern, dass dort auch für Anthroposophenwohnungen oder so geschaffen werden. Also dass halt so ein wirkliches anthroposophisches Zentrum entsteht. Das ist aber verhindert worden. Und dann gab es eben einen relativ wohlhabenden Anthroposophen, ein Zahnarzt war das, glaube ich, der Großheinz, der hat relativ günstig erworben gehabt, das Grundstück in Dornach eben und wollte dort selber ein Haus bauen oder so etwas und der hat das dann zur Verfügung gestellt und dann fiel die Entscheidung, das dort hinzubauen, was sicher in gewisser Weise genial war, weil es ist ja kurz danach, nachdem die Entscheidung gefallen ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und da hätte sich das sicher dort überhaupt nicht entfalten können, weil in Deutschland war es dann sehr, sehr schwierig, also das weiterzuführen. Weil Steiner musste dann dort auch sofort also die ganzen eigentlichen esoterischen Stunden einstellen, weil das ging einfach nicht, dass man irgendeine Geheimversammlung, aber so eine geschlossene Versammlung, die, wo nichts nach außen dringt, genau, weil das war ja einfach irgendwo eine Bedingung bei den esoterischen Stunden, die er gegeben hat. Also man soll das nicht weitergeben an Menschen, die nicht die Vorbedingungen dazu erfüllen. Also das heißt, es war für einen ausgewählten Menschenkreis zunächst. Und das wäre während der Kriegszeit so verdächtig gewesen, also dass das nicht möglich wäre. Abgesehen davon, dass die geistige Atmosphäre sowieso durch den Ersten Weltkrieg so vergiftet war, dass eine ähnliche Arbeit nicht zu denken war, im Grunde auch nicht in Dornach dann. Also das heißt, diese eigentlichen esoterischen Stunden sind dann eingestellt worden. Erst dann mit der Neubegründung der Gesellschaft und mit der Gründung der Verein Hochschule für Geisteswissenschaft ist das wieder aufgenommen worden, in einer neuen Form allerdings. Aber ja, es ist so gesehen interessant, dass es da das verschlagen hat, nach Dornach in die Schweiz verschlagen hat, aber ziemlich an der Grenze halt zu Deutschland da.
Und Frankreich,
ja, also es ist ein ganz eigener Punkt, es steht also so eigentlich im westlichsten Punkt, der möglich war dafür, sage ich mal. Also es hat sich am meisten hineingewagt im Grunde in diesen arimanischen Bereich, der kommt, weil das sind die Kräfte, die vom Westen kommen. Natürlich also ganz stark von Amerika und von England her, aber auch natürlich in Frankreich. In Frankreich ist so eine eigene Mischung. Da ist einerseits durch diesen Rationalismus, das ist was sehr Arimanisches, aber es hat trotzdem die luziferische Leichtigkeit dazu, den Esprit. Das ist also so ein interessanter Tänzchen von Luzifer und Ariman, der da drinnen lebt. Ich meine das jetzt gar nicht böse, es ist einfach ein Versuch, es zu charakterisieren irgendwo. Aber das ist nicht sehr geeignet, um wirklich an den anthroposophischen Kern heranzukommen. Also darum ist in Frankreich gerade die Anthroposophie tut sich relativ schwer. Nicht die Demeterbauern, lustigerweise. Also das gerade der Weinbau, das so die fahren ab drauf.
Ja.
Weil es funktioniert. Ja, genau. Also das klar, das ist auch mit dem Wein und so, das ist ja eigentlich noch so die griechisch-römische Zeit, die nachschwingt da irgendwo und die Bewusstseinsebene, ja, die mitschwingt. Das ist gerade die auch dieses leichte Verstandesdenken fördert. Also gerade im Griechentum war das ja auch, der Wein war auch was Wichtiges. Wobei man denken muss, die Weine waren sehr leicht und wurden also verdünnt meistens getrunken. Und haben aber trotzdem sehr stark gewirkt. Also wenn da die Festgelage oder sowas waren, die waren schon ordentlich betrunken. Aber heute hätte man das gar nicht so spüren. Wir sind da mehr geeicht in Wahrheit. Weil das war im Grunde, waren die ziemlich mit Wasser verdünnt, diese Weine. Das war also gar nicht so grimmig die Geschichte. Aber sie haben viel stärker aufs Bewusstsein gewirkt. Ja, heute braucht man halt einfach schon härtere Mittel dazu, sozusagen, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen.
Ein Liter Wein für einen Naturalisten passt schon.
Ja, ja.
Also vom Arimanischen gehoben.
Ja, genau. Also genau, ja. Ja, genau. Im Grund ist das so, im Grund kommt es so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Luzifer und Ariman raus, wo das Ich halt da hin und her geschupft wird dazwischen. Aber das ist so. Aber es ist interessant, dass es also das Schicksal der anthroposophischen Bewegung so ergeben hat, dass es sozusagen sich so weit wie möglich dort vorgeschoben hat in den Westen, wo es noch irgendwie geht. Natürlich schon riesig die Gefahr, dass das Arimanische da besonders stark wird. Das ist schon klar. Und mit dem auch sicher die Gesellschaft zu kämpfen hatte von Anfang an irgendwo, also wo dann das zu stark avimanisch-gedankenmäßige Interpretieren von Steiner rauskommt und das eigentlich den geistigen Impuls tot macht irgendwo. Also das ist, aber es ist natürlich auch die Herausforderung, mit dem fertig zu werden irgendwo.
Und das sieht man ja sehr stark bei diesen Rassen, nicht? Weil also dieses bezeichnet das, wo sich die Menschen dann sehr über die anderen gestellt haben.
Ja.
Die ja nicht so gemeint haben, nicht?
Oder? Ja. Richtig. Also das ist. Ja, aber das war eine Schicksalsentscheidung, dass das dorthin gegangen ist. Und natürlich, es gibt wirklich diese zweifache Aufgabe, einerseits in den avimanischen Bereich hin, das irgendwo hineinzutragen, so gut es irgendwo geht. Wobei man sehen muss, dass dieser avimanische Impuls, der namentlich vom Westen kommt, natürlich in der Weltentwicklung auch seine Aufgabe irgendwo hat. Also wenn wir jetzt nur das, was wir in Europa haben, und da ist gerade die Anthroposophie als solches, ist eigentlich, hat mit der europäischen Aufgabe ganz, ganz viel zu tun und ganz stark, natürlich mit der Weltaufgabe insgesamt auch, aber es gehört trotzdem auch dieser arimanische Impuls dazu, dieser, wenn man so will, materialistische Impuls, gehört dazu und es ist immer noch aktuell der luziferische Impuls, der aus dem Osten kommt, und da ist immer noch ein gewaltiges Weisheitslicht drinnen, weil trotzdem, wenn man sich diese ganzen buddhistischen Schriften, die hinduistischen anschaut, da sind Schätze drinnen, und wenn man die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners hat, dann kann man auch noch mehr verstehen, was das überhaupt soll, weil sonst liest man das Ding nicht. Was wollen sie eigentlich damit? Das, man denkt sich, boah.
Es ist so spirituell,
dass da fängt es einem vor Augen zu flimmern an, sozusagen. Das ist, weil da sind so feine Nuancen drinnen und das lernt man dann erst zu schätzen. Das sind so feine Nuancen, das ist so wie bei der indischen Musik oder so mit den, weiß ich, 2/3, 4/16 Tonschritten, wo das so ins Schweben kommt, die Musik, und wo es wirklich davon schwebst. Da bist weg mit dem Bewusstsein. Da bist in einer Traumwelt, in einer vielleicht sogar hellsichtigen Welt, welche auch immer, aber wo sich das Bewusstsein, also vom nüchternen Tagesbewusstsein löst und hinübergeht irgendwo. Und das baut auch dazu, aber sind diese philosophischen Schriften, die sind einerseits so fein ziseliert, aber in so vielen Mustern und Schlingen und Ringeln und dass der Hören und Sehen vergeht. Aber ein ungeheurer Reichtum drinnen. Da ist das Hebräische, das ist karg. Das ist Wüstengegend dagegen. Was da 6 Tage Werk ist, das ist ein Kapitelchen. Ich meine, wir quälen uns trotzdem durch und brauchen länger, aber das ist nichts. Das ist ein Liedl von Tausenden, die es im Indischen gibt. Weil da gibt es nicht Anschöpfungsmythos, sondern da gibt es x Varianten, und auf den ersten Blick denkt man sich, die haben aber gar nichts miteinander zu tun. Man kommt dann aber irgendwann drauf, sie haben sehr wohl was miteinander zu tun. Es ist dann nur wieder ein ganz anderer Blickpunkt und von einem ganz anderen Winkel gesehen. Aber das ist unheimlich reich. Nur da muss man eine sehr starke Festigkeit haben, sich dort zurechtzufinden, dass man nicht in den Bildern wirklich davon schwimmt. Die Gefahr ist einfach riesengroß. Dann wird man halt, ja, man wird in geistige Weiten hineingetragen, aber man hat dann wirklich keine Ahnung, wo bin ich jetzt und wie finde ich woanders hin. Das ist schwierig. Oder dasselbe im Buddhismus auch. Obwohl der eigentlich, also im Ursprungimpuls, wie ihn Buddha selber gegeben hat, auch ein sehr karges Element hat. Also das ist nicht so karg wie das Hebräische, aber im Vergleich zu dem Indischen ist da mal fast alles ausgeholzt. Also die ganze Götterlehre und die ganzen Mythen und das spielt praktisch keine Rolle. Das ist uninteressant. Weil Buddha eben ganz deutlich spürte, dass also diese Hellsichtigkeit, diese reichen Bilder liefert, dass die nicht mehr zeitgemäß ist, dass das die Menschen also verführt eher, als dass es ihnen hilft. Aber es hat sich ja dann aber eben, haben wir eh schon Sprachen dann sehr viel natürlich vermischt mit dem, was aus dem Indischen kam und dann erst recht, was aus dem Tibetischen kam, weil der Buddhismus dann so, aber erst so im 7., 6., 7. Jahrhundert nach Christus, dann bis Tibet und China hinein natürlich auch und so, aber besonders Tibet gegangen ist und sich mit der dortigen Böhner Religion verbunden hat. Und Böhn, das ist eigentlich noch was ganz Altes Atlantisches. Aber sehr, sehr reich an hellsichtigen Bildern und an Wesenheiten, die da herumgeistern und die dann im tibetischen Buddhismus sehr wohl eine Rolle spielen. Also da gab es einen sehr, sehr starken Austausch dann.
Ja, aber die teilen sich ja auch auf, nicht in Rotfarben.
Ja, genau. Richtig. Ja, natürlich. Also da gibt es dann auch noch die Differenzierungen. Das, ja, aber wie gesagt, das ist überall, was dann institutionalisiert wird, kommt sofort die Zersplitterung. Die ist an sich dann schon was Arimanisches. Weil das ist nämlich nicht Individualisierung in Wahrheit, sondern das ist Zersplitterung. Wo jeder irgendeinen Splitter mitnimmt und den halt besonders betont und im Grund dann Streitigkeiten um ja, scheinbare Lächerlichkeiten entstehen, aber die natürlich geistig sehr wichtig sind, das muss man schon zugeben, aber wo nicht die Brücke gefunden werden kann, das ist überall, also das ist auch wirklich weltweit dasselbe Phänomen immer. In dem Moment, wo so ein geistiger Impuls also auf der Erde ankommt und notwendigerweise halt Institution wird, weil sonst ist er eben als Impuls noch nicht ganz angekommen, dann kommt die Zersplitterung und die Streitereien. Und das, im Christentum war das gleich von Anfang an, letztlich auch in der Zeit des Urchristentums, nur war da einfach noch nicht die Dominanz einer katholischen Kirche oder sowas da. Also das heißt, es gab noch nicht eine große Institution, die dann gesagt hat, wir sind's und alles andere ist schlecht. Sondern es gab nicht nur Dutzende, sondern Hunderte verschiedenste Gruppierungen. Im Grunde jede kleine Gruppierung hat ihr eigenes Christentum entwickelt. Und weil die ganze...
Christentum?
Bitte?
Im Urchristentum.
Im Urchristentum, ja, sicher, weil die ganzen gnostischen Sekten... Naja, oh ja, es fängt schon zu der Zeit an, also zumindest, sagen wir mal, wenn es ins zweite Jahrhundert geht, im ersten Jahrhundert vielleicht noch nicht, aber in dem Moment, wo es ins zweite Jahrhundert geht, ist also schon so eine Vielfalt da. Das ist unglaublich. Ich meine, es ist nur, das meiste ist dann ausgerottet worden, also bis auf die Schriften hin. Also man hat ja einiges dann jetzt wiedergefunden, zufällig, diese Nakamadi-Schriften namentlich, bei Nakamadi gab es in der Nähe ein Kloster und die haben diese Schrift aber außerhalb des Klosters in einer Höhle in Tonkrügen versteckt irgendwo und dort haben die überlebt dann. Und das waren viele der gnostischen Schriften, von denen man wusste, dass es sie gegeben hat, weil die ersten Kirchenväter, die auch so zweites, drittes Jahrhundert geschrieben haben, sie erwähnen irgendwo, meistens ablehnend, sagen wir mal so, bis abfällig, obwohl es da Unterschiede gibt. Also es gibt welche, die es zwar strikt ablehnen, aber wo man jetzt aus den Funden sieht, dass sie trotzdem im Grunde sehr objektiv darüber berichten, über den Inhalt. Weil über manche Schriften gab es also dann ziemlich genaue Beschreibungen, was dort drinnen stand. Und die waren natürlich sehr kritisch. Und es gibt welche, die, wo man sieht, das sind wirklich totale Entstellungen gewesen dessen, was wirklich geschrieben wurde. Aber andere, die sind eigentlich sehr korrekt. Die geben das wirklich wieder, sagen aber, unser Christentum hat einen anderen Standpunkt. Und das verurteilen, aber nicht entstellen. Also das ist halt je nach, weiß ich nicht, Temperamentslage oder sonst derjenigen Kirchenväter. Da gibt es riesige Unterschiede. Manche sind immense Eiferer, die dann letztlich nicht sehr redlich sind in der Art, wie sie berichten, sondern sie es wirklich so hinbiegen, wie sie es wollen, um das zu diffamieren. Und andere sind sehr präzise, sehr nüchtern fast. Aber auch sehr klar in dem, dass sie es ablehnen. Punkt. Das ist also noch noch ein vernünftiger Ansatz irgendwo, aber da gab es jedenfalls eine immense Vielfalt und das, was dann katholisches Christentum letztlich wurde, beginnend halt mit der konstantinischen Wende, wo das angefangen hat, bis dahin war überhaupt nicht klar, was jetzt das Christentum wirklich werden wird. Das hat so viele Wege offen gehabt. Sicher, die Kerntatsache war irgendwo da, aber man hat eben gesucht, sehr stark alle mitsammen dort jetzt die geistigen Hintergründe zu erfassen, und da ist es immer weitergegangen. Also weit über die Evangelien hinaus. Ja, die Evangelien, das ist ein Kanon von Schriften, der halt dann als Bibelkanon festgelegt wurde, als Neues Testament, und alles andere ist halt verschwunden. Aber es gab viel, viel mehr. Und wenn der Weg anders gegangen wäre, hypothetisch angenommen, wären ganz andere Schriften drinnen. Also trotzdem hat es eine geistige Berechtigung, dass sich das, was wir jetzt als Neues Testament haben, herauskristallisiert hat. Weil es ist trotzdem das, was für das Bewusstsein der Menschen, die, wo man rechnen musste, die gehen in ein Zeitalter des Materialismus, in ein Zeitalter, wo sie selber das Geistige nicht mehr sehen, das Richtige war. Weil viele der gnostischen Schriften leben noch von ganz stark hellsichtigen Erlebnissen und schildern Dinge, die für einen heutigen Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar wären. Und die das als völlige Fantasterei empfinden würden. Und wo auch eben gerade das Verständnis, aber meistens auch als bei den meisten dieser gnostischen Schriften, für das eigentliche Christusereignis, das heißt für die wirkliche Inkarnation des Christus und für den wirklichen Tod auf Golgatha, da fehlt das Verständnis, da können sie nicht mit. Also gerade die noch so stark aus der Hellsichtigkeit leben, die können sich das unmöglich vorstellen, dass ein göttliches Wesen, dazu noch das praktisch höchst Zugängliche, sich da auf Erden inkarniert. Das kann nur ein Scheinleib gewesen sein. Und das zieht sich als Motiv bei fast allen Gnostikern mit, dass der Christus nur einen Scheinleib angenommen hat und daher nur scheinbar am Kreuz gestorben ist. In Wirklichkeit blieb er in der geistigen Welt, aber was anderes konnte man sich nicht vorstellen. Und das geht aber dann an der Kerntatsache vorbei, eben, dass es wirklich die vollständige Inkarnation des Christus ist. Das ist der Kernpunkt, weil von dem geht es aus, dass wirklich das Göttliche, das Höchste in jedem Menschen wirken kann. Im Menschen, nicht nur als Bodhisattva sozusagen, wo er von oben geführt wird, sondern wo es vom Kern her von da ganz oben im einzelnen Ich aufleuchten kann. Und das ist nur dadurch möglich, dass der Christus durch die Inkarnation den Weg dazu bereitet hat. Und das ist das, was das Christentum eben von den anderen geistigen Lehren unterscheidet oder was den weiteren Schritt ausmacht. Aber das ist auch genau das, was im Kirchenchristentum eben überhaupt kein Thema ist in Wahrheit. Ich meine, es wird schon die Tatsache der Inkarnation und so weiter irgendwie angenommen, obwohl das auch so.
Aber das muss man beileibe niemals hinterfragen.
Nein, und es war eh schon schwierig, dann im 19. Jahrhundert hat das ja angefangen, wie so der Materialismus gekommen ist, auch in der Theologie, wo man jetzt auch immer mehr begonnen hat, die Evangelien zu vergleichen. Da hat man gesagt, naja, einer historischen Wahrheit entspricht es nicht, das sind keine gescheiten Urkunden, die sind unverlässlich. Also das heißt, was weiß ich eigentlich geschichtlich über den Christus? Noch fast nichts. Außer von Hörensagen und dem mythologischen Bild. Das heißt, letztlich ging dann im 19. Jahrhundert so stark um die Rede vom schlichten Mann Jesus, vom schlichten Mann aus Nazareth.
Von dem Propheten.
Also im Grunde ein Prophet, ein sehr vorbildlicher Mensch, der halt also irgendwie viel von Gott gewusst und gesprochen hat, aber die Inkarnation des Höchsten,
war ein eher peinliches Thema sozusagen.
Und im Grunde ist es in der...
Ja, auch wirklich nicht so
einfach. Es ist ja ganz klar, wenn man ehrlich ist, kann es der heutige Mensch, und ich will gar nicht einmal sagen der Durchschnittsmensch, sondern immer der gebildete oder gerade vielleicht sogar der gelehrte, wissenschaftlich geschulte Mensch, der kann eigentlich zunächst nur sagen, Schnapsidee, was soll das sein? Da kann ich mir nichts vorstellen darunter.
Ich kann es nicht denken.
Ja.
Ich kann es nicht denken, wieso soll ich etwas glauben,
eben.
Was ich nicht denken kann.
Eben, ja. Und ich meine, das ist auch der Punkt, wo wir durch müssen, weil es ist auch wichtig, sich das einzugestehen.
Ja.
Also dort müssen wir einmal ankommen. Durch den Punkt müssen wir durch. Weil vorher kommt nämlich nur das Luziferische, also ich glaube es, weil ich es schön finde. Oder weil man ja hoffe, dass dann... irgendwann nach dem Tod zumindest oder so alles besser haben werde, dann ist es aber ein Wunschdenken im Grunde.
Ja, aber es vermittelt eine andere Lebens, ein anderes...
Natürlich, ja, natürlich.
Ein anderes seelisches Gefühl.
Das tut es auch. Und der Herr hat es ja oder hatte und hat teilweise noch immer durchaus seine Berechtigung. Man muss nur eben sagen, dass der Glaube im Mittelalter noch immer ganz andere Kraft hatte. Und heute sehr leichte Gefahr entsteht, dass es also wirklich halt hauptsächlich das Luziferische im Menschen anspricht, bei vielen. Also das sozusagen die Lebensversicherung für drüben oder so. Und das ist dann nicht mehr der wahre, reine Glaube, sondern hat trotzdem eine positive Wirkung für ihn, weil er über manche Krisen hinwegkommt, und das ist schon klar, aber es geht ihm dann eigentlich um sich selbst, und es geht ihm nicht so sehr, die Welt zu verbessern oder so, sondern einmal seinen eigenen Weg zu verbessern. Also das ist die Gefahr, und das würde immer stärker kommen, wenn nicht man wirklich durch den Nullpunkt durchgeht und sagt, gut, mit dem, was ich an Geisteskräften, an Denken aufbringe, wenn ich ehrlich bin, kann ich damit nichts anfangen, ich kann mir es nicht vorstellen, ich kann es nicht denken. Und wenn ich das nicht kann, kann ich es nicht glauben auch. Und wir müssen heute eigentlich kommen, es denken zu können, um es glauben zu können. Nämlich um es glauben zu können, in dem Sinn, dass wieder tiefere Kräfte dazukommen. Das heißt, weil echter Glaube ist diese Herzensüberzeugung, die tief drinnen da ist. Das war nämlich der mittelalterliche Glaube. Den hat nicht interessiert, ob ich das logisch beweisen kann. Das war das Wenigste. Sondern er musste es sozusagen mit dem Herzen spüren und fühlen. Und da hat er gewusst, es ist der Realität. Im wirklichen Glauben, das ist nicht, ich glaube was, über das ich nichts weiß, sondern er hat es mit dem Herzen gewusst. Das ist wirklich ein Glaube. Das ist eine Sache des Erlebens. Und nur heute müsste ihm dazukommen, auch das Gedankenklare erleben können, also mit klaren Gedanken mit begleiten können. Und da wir aber jetzt das andere verloren haben, müssen wir mal durch den Weg des klaren Denkens durch und wieder zu einer neuen Form des Glaubens kommen, die aber jetzt kein Widerspruch zum Wissen ist, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, was ich weiß. Das ist nämlich wichtig. Das ist nämlich unheimlich wichtig, weil in der Wissenschaft ist das nicht so. Ich weiß es, das heißt, ich nehme hypothetisch an, es ist so, aber ich glaube es nicht. Das heißt, Sicherheit habe ich keine drinnen. Das zieht sich halt durch die ganze Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie durch. Ein sicheres Wissen gibt es nicht. Das heißt, ich weiß zwar was, aber jedenfalls darf ich es nicht hundertprozentig glauben. Ich kann es annehmen einmal. Also da bin ich noch gar nicht an der Wirklichkeit dran. An der Wirklichkeit wäre ich erst, wenn ich sagen kann, das ist so sicher, dass ich es natürlich auch mit meinem vollen Menschentum glauben und vertreten kann.
Aber es begleitet uns immer diese gaussische Glockenkurve.
Ja.
Also es ist exakt, aber mit Schwankungen.
Es ist immer so stark. Ja, sicher.
Ich denke, das ist beim Erleben genauso.
Ja, sicher. Es hat diese ganze Breite.
Einmal kann ich es erleben und einmal kann ich es fast nicht erleben und manchmal nicht.
Also irgendwo sagt Steiner, Ich weiß jetzt nicht wo, aber es hat mich sehr beeindruckt. Es sagt ein Eingeweihter, es vergeht kein Tag, wo er nicht einmal zumindest durch den Zweifel durchgeht, ob es die geistige Welt überhaupt gibt.
Wer sagt das?
Steiner.
Echt?
Ja.
Was?
Ja. Das, man geht durch den Nullpunkt immer wieder durch. Ja, es gibt den Moment, und das ist vielleicht ein Sekundenbruchteil, das ist wurscht. Aber was sozusagen das zu ist alles und ich mir gar nichts mehr gewiss bin.
Aha, aber der Steiner war nicht aber, das steht gar nicht im Gegensatz dazu. Der Steiner war ein Meister darin, dass er das, was er in sich trug,
ja,
und wovon er jetzt und hier überzeugt,
richtig,
war, dass er das immer wieder rausgestellt hat und sich das im Namen seiner Zeitgenossenschaft angeschaut.
Ja, 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 ja.
Wie denkt
absolut. Ja, 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 absolut. Ja, ja.
Da ist ihm sicher lebensgroß der Zweifel begegnet.
Ja, 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 sicher. Absolut, ja, ja. Absolut. Naja, es ist der Punkt vor allem, weil jeder weitere Schritt, es geht eigentlich immer wieder irgendwo durch den Nullpunkt durch. Das ist, also für jeden neuen Schritt, den man sich auch erkämpfen muss. Und wenn ich ihn nicht tun würde, würde aber alles Erreichte im Grund in den Zweifel verfallen. Das ist, weil du kannst das Geistige nicht festhalten. Und Geistiges ist ein Entwicklungsprozess. Das kann ich nicht sagen, so bis daher, das erreicht man, mit dem tue ich weiter, sondern ich muss eigentlich den nächsten Schritt gehen, um das Erreichte nicht zu verlieren.
Und die Gefahr des Scheiterns.
Und da bin ich mit dem immer konfrontiert. Das heißt, ich sehe immer in den Abgrund hinein. Das ist der Punkt. Naja, gut, ich würde sagen, in diesem Sinn werden wir das nächste Mal weiter tun. Alles haben wir da jetzt noch nicht geklärt. Ein bisschen.
Bleibe ich weiter machen.
Ja, genau, die Frage ist noch nicht geklärt. Der werden wir weiter nachgehen. Aber das ist wirklich keine leichte Frage. Aber ein Hinweis ist nur vielleicht das zum Abschluss. Im nächsten Ding beim Sündenfall ist plötzlich Vehanachash Haya Arum. Und die Schlange war Arum und das, die Übersetzung ist, und die Schlange war listiger als alles andere.
Ja, ja,
und das Wort Arum und Arumim, nackt, das ist genau dasselbe Wort. Nackt und listig.
Und Arum ist auch so
ähnlich. Ja, das ist was anderes. Das ist was Spannendes. Nackt und listig hängt zusammen. Werden wir uns weiter beschäftigen damit.
Das war jetzt die Einleitung.